Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Die Angst vor Terror und Kriminalität treibt uns zu immer neuen und radikaleren Maßnahmen. Zu mehr Sicherheit haben sie nicht geführt, schrieb der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit Peter Schaar in seinem Buch Trügerische Sicherheit und warnte nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit unter Höhle die Bundesregierung, damit unsere Bürgerrechte. Neben den vielen Beispielen, die Schaar in seinem Buch aufgezählt hat, ist nun ein weiteres öffentlich geworden. Die Journalistin Anna Biselli hat über ihre Recherchen dazu auf dem CCC in Leipzig gesprochen und ist jetzt bei uns bei Breitband. Bei dem Fall, den du gemeinsam mit Kollegen recherchiert hast, geht es nicht vordergründig um Terrorbekämpfung, sondern um digitale Tools, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF einsetzt, um herauszufinden, welcher Herkunft ein Flüchtling ist, der nach Deutschland kommt. Denn 60% der Asylsuchenden haben keinen Pass. Ihre Identität lässt sich deshalb nur schwer oder gar nicht feststellen. Ist es darum eigentlich nicht grundsätzlich eine gute Idee zu sagen, wir nutzen Software, um uns bei der Identitätsfeststellung unterstützen zu lassen?
Zum Ersten muss man das unter ethischen Gesichtspunkten betrachten, finde ich. Das ist eigentlich sowas Ähnliches wie mit der Schufa. Die Schufa versucht, die Kreditwürdigkeit von jemandem festzustellen und benutzt dafür komplett intransparente Algorithmen. Und darüber regen sich ja auch viele Leute auf. Und ein ähnliches Konzept ist es eben auch bei Software, die irgendwelche Rückschlüsse über Geflüchtete zieht. Und da geht es eben darum, effizienter zu sein. Und das ist der Hauptgrund dieser ganzen Software-Einführung. Das war, als das BAMF sich von Unternehmensberatungen beraten hat lassen, weil sie eben mit der Menge an Menschen, die nach Deutschland kamen, überfordert waren. Und ein zweiter ethischer Grund ist eben, es entmenschlicht in einer gewissen Art und Weise das Asylverfahren, weil eben dann nicht mehr der Mensch der Hauptentscheidungsfaktor wird, sondern eine Software, die ein Ergebnis ausspuckt, das man nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Außerdem sehen wir ganz viele Probleme damit, wie die Mitarbeiter des BAMF und die Entscheider mit dieser Software und den Ergebnissen der Software umgehen. Das heißt, das BAMF selber sagt, man soll diese Softwareergebnisse nur als einen Hinweispunkt interpretieren, aber wir beobachten eben, dass Entscheider, die unter Zeitdruck stehen, dazu neigen, sich auf diese Softwareergebnisse zu verlassen.
Du sagst, es ist ethisch fragwürdig, wenn man effizient vorgeht. Was ist das Problem daran?
Effizienz ist jetzt erstmal kein Ausschlussgrund, aber man hat eben erlebt, dass das BAMF gerade so im Jahr 2016 sehr, sehr viele Maßnahmen umgesetzt hat, die das BAMF effizienter machen sollen. Zum Beispiel Geflüchtete in verschiedene Klassen einzuteilen, zum einen nach Herkunftsländern mit einer guten Bleibeperspektive und nach Herkunftsländern mit einer schlechteren Bleibeperspektive, um schneller entscheiden zu können. Und dann eben auch die Ausbildung der Entscheider zu verkürzen, um mehr Menschen in kürzerer Zeit zu Entscheidern machen zu können. Und diese ganze Effizienzmaschinerie hat das BAMF zu einer Art Fabrik werden lassen, wo das Menschliche immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Das heißt, Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben, die sie vielleicht auch in 2 Stunden erzählen müssten, denen wird dann wenig Zeit gegeben, sondern man versucht das dann so weit wie möglich runterzudampfen. Und wenn man eben so eine Software einsetzt, die einem innerhalb von 5 Minuten ein Ergebnis liefert, dann gibt es eben die Gefahr, dass der Mensch komplett unter die Räder kommt.
Kommen wir mal zu der konkreten Software. Dafür hat man ja bzw. wird man noch viel Geld ausgeben. Beginnend 2017 werden bis 2019 die Investitionen des BAMF in IT bei rund 16 Millionen Euro liegen. Das hat eure Recherche ergeben. Das meistgenutzte Tool ist schon jetzt die Handyauswertung. Wie funktioniert diese? Was macht man da?
Bei der Handyauswertung ist es so, dass zunächst mal die Handys nur ausgelesen werden. Das heißt, jemand, der ohne Pass nach Deutschland kommt, wird dann eben gebeten, sein Handy abzugeben und dann werden die Daten von dem Handy ausgelesen und es wird ein sogenannter Bericht erstellt. Und dieser Bericht wird nicht automatisch freigegeben, sondern das muss ein Jurist mit einem zweiten Staatsexamen entscheiden, ob das wirklich notwendig ist. Und in diesem Bericht sind dann verschiedene Dinge des Handys analysiert, zum Beispiel, mit welchen Vorwahlen hat der Mensch telefoniert oder in welcher Sprache hat die Person Sprachnachrichten geschrieben oder auch, welche Geotags, also welche Ortsdaten sind in Bildern drin, die die Person gemacht hat. Und daraus wird versucht, eine Statistik zu ziehen, um dann eben zu sagen, okay, ein Mensch hat zu 40% syrische Vorwahlen angerufen und hat sich im Laufe seiner Fluchtgeschichte mal in Griechenland aufgehalten. Und da versucht man eben die Angaben der Geflüchteten, die sie zu ihrer Herkunft und zu ihrer Identität gemacht haben, zu plausibilisieren.
Nun habt ihr herausgefunden, dass die Ergebnisse am Erfolg eigentlich zweifeln lassen. Wo liegt denn das Problem hier?
Das Problem liegt in der Außendarstellung und der Wirklichkeit. Der mittlerweile Vizechef des BAMF, also Markus Richter, hat sich hingestellt vor wenigen Wochen und gesagt, es wurden insgesamt 27.000 Mal Handys ausgelesen. Wenn man sich dann aber die Zahlen anguckt, die in den Akten gelandet sind, sind das schon sehr viel weniger. Das sind nämlich nur 9.700 Mal. Und nur 2.800 Mal ungefähr wurden diese Handyauswertungen auch für das Asylverfahren freigegeben. Und wenn man dann von diesen 2.800 Mal die verwertbaren Ergebnisse betrachtet, wird es noch mal weniger, denn nur 35% der Handyauswertungen waren überhaupt brauchbar. Und nur in 2% der Fälle hat man in den Handyauswertungen Widersprüche auf die Identitätsangaben der Geflüchteten gefunden. Das heißt, 2% von 2.800 für ein System, das 11,2 Millionen kosten soll, das ist schon relativ happig. Außerdem hat man ja den Faktor, dass wenn ein Geflüchteter zum Beispiel weiß, dass sein Handy Dinge über ihn verraten könnte, die nicht so günstig für ihn sind, kann er einfach das Handy zu Hause lassen oder sich ein anderes Handy besorgen. Und auch das ist der Bundesregierung bekannt. Die weiß nämlich, dass es Einzelfälle gibt, wo Handys manipuliert oder nicht mitgenommen wurden. Das heißt, diejenigen, die man vielleicht der Lüge überführen wollen würde, bei denen wird das nicht funktionieren.
Ein weiteres Beispiel ist die Sprachbiometrie. Funktioniert die besser?
Bei der Sprachbiometrie versucht das BAMF herauszufinden, welchen Dialekt jemand spricht, um dann eben zu gucken, aus welchem Land könnte er kommen. Weil im Arabischen ist es eben so, dass sich die Dialekte je nach Herkunftsregion relativ stark unterscheiden. Jemand, der aus Ägypten kommt, hat einen ganz anderen Dialekt als jemand, der aus Syrien kommt. Die Software hat aber eine Fehlerquote von 15%. Das heißt, bei so zwischen jedem 5. bis 6. Antragsteller wird diese Software falsch liegen. Und das ist eigentlich auch schon eine ziemlich hohe Fehlerquote.
Das heißt, es ist auch nicht wirklich eine praktikable Software.
Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich eine praktikable Software. Außerdem ist es auch so, dass natürlich die Sprachgrenzen nicht mit dem Lineal gezogen werden. Man kann das ja eigentlich auch Deutschland übertragen. Man hat dann Menschen, die Plattdeutsch sprechen im Norden von Deutschland. Man hat Menschen, die Bayerisch sprechen. Und wenn man die Sprachen so hört, würde man denken, ja, die haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Und trotzdem sind das alles Menschen, die aus Deutschland kommen. Außerdem ändern Menschen im Laufe des Lebens ihre Sprache. Das heißt, sei es aufgrund sozialer Gegebenheiten, weil sie aufgrund ihrer alten Aussprache diskriminiert werden oder weil sie eine Fluchtgeschichte haben oder weil sie umgezogen sind im Laufe ihres Lebens. Und deshalb ist die Aussagekraft dessen eher fragwürdig.
Nun lautet ja einerseits die Kritik, dass zu viel Geld ausgegeben wird für zu wenig Ergebnisse, dass es am Ende eine Software ist, die gar nicht so richtig funktioniert. Aber was wir ja noch haben, ist ein Grundrechtseingriff, in dem man sozusagen diese Daten erfasst. Wie hoch ist dieser Grundrechtseingriff, der da potenziell begangen wird?
Ich glaube, das muss man sich nur mal dadurch vorstellen, wenn man es auf sich selbst überträgt. Das heißt, wie würden wir das finden, wenn wir zu einem Amt gehen müssten, zum Beispiel zum Jobcenter, und dann sagt das Jobcenter, bevor wir einen Antrag auf Hartz IV stellen können, müssen wir erstmal unser Handy ausgeben und das wird dann komplett ausgelesen, um eben zu gucken, was wir so in letzter Zeit gemacht haben. Das heißt, das ist ein krasser Eingriff in die Privatsphäre von Menschen, vor allem dafür, dass so wenig brauchbare Ergebnisse damit erzielt werden. Und die Einschüchterung der Menschen, die dann nach Deutschland kommen, ist eben auch sehr groß, weil sie kommen dann an und das Erste, was passiert, ist, dass erstmal ihr Handy abgenommen wird und an den Computer gesteckt wird und sie überhaupt nicht so richtig verstehen können, was damit gerade passiert.
Aber könnte man sich vorstellen, dass Software, wenn sie gut gemacht ist, tatsächlich genaue Angaben über die Herkunft eines Flüchtlings liefern könnte und dann vielleicht noch ohne, sagen wir mal, in Grundrechte einzugreifen?
Ich glaube, das ist eine Illusion. Man kann natürlich sagen, dass wenn eine Software gut ist, dass sie dann in einem Großteil der Fälle vielleicht brauchbare Hinweise liefert. Aber dadurch, dass eine Software niemals individuelle Besonderheiten berücksichtigen kann, niemals eine komplette Fluchtgeschichte berücksichtigen kann und dann auch noch Faktoren auftreten können, wie zum Beispiel eine Person hat ihr Handy einfach weitergegeben an eine andere Person oder das Handy von einer Verwandten bekommen, das kann man eben nicht in der Software abbilden. Und da ist immer noch der Mensch notwendig, der sich dann die Geschichte der Person anhört.
Das ist nämlich genau die Frage, wie könnte man denn das Problem der Identitätsfeststellung auf andere Weise lösen?
Ich glaube, der erste Schritt wäre einfach Personal zu haben, Entscheider zu haben und Mitarbeiter zu haben, die gut ausgebildet sind, die sich gut mit den lokalen Gegebenheiten aus dem Land, wo der Geflüchtete sagt, dass er herkommt, auskennen, die sich wirklich die Geschichte anhören, die nicht die Vorgabe haben, 3 Entscheidungen pro Tag treffen zu müssen, sondern sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man einer Person Zeit widmet und sie auch mehr als eine halbe Stunde zu ihrer Geschichte interviewt, bekommt man auch so raus, wenn es Widersprüche geben würde.
Ja, und die 16 Millionen wären da vielleicht auch ganz gut angelegt. Herzlichen Dank an die Journalistin Anna Biselli.